embodied. Weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst. RevLab. Holy Embodied ist nicht konfessionell, inter, intra und superreligiös. Wir bleiben nicht in einer bestimmten Religion, sondern gehen weiter. Ihr wisst schon, die Religion ist die Airline, die dich an einen gewissen Ort befördert, dann aber musst du aussteigen und weitergehen. Ich verlinke sehr gerne den Text, in dem ich dieses Beispiel en Detail erzähle, das mir mal ein Mönch in Indien erzählt hatte. Und so verwenden wir hier bei Holy Embodied auch immer gerne mal wieder Begriffe, die zwar einer bestimmten Tradition oder Religion zugeschrieben werden, die aber nicht zwingend darauf begrenzt bleiben müssen. Begriffe, die weniger eng sind, als sie vielleicht scheinen. Vor allem, wenn man sich auf die non-duale Wirklichkeit einlässt, ist alles viel weiter als gedacht. Literally. Und einer dieser Begriffe ist Karma. Ich habe einen Teil davon schon in der Folge mit Andrea Steger besprochen, doch eine Hörerin hat uns die Frage gestellt, gibt es eigentlich ein Pendant in der jüdisch-christlichen Tradition? Und noch früher fragte uns jemand, was macht denn eigentlich eine Praxis zu einer christlichen? Und genau darauf wollen wir heute eingehen. Und was mich daran am meisten interessiert, ohne die Fragen irgendwie abzutun, ist, brauchen wir denn diese Kategorien? Müssen wir Dinge einteilen in christlich, nicht christlich, in diese Tradition, jene Tradition? Oder könnten wir das auch alles einfach weglassen? Was findest du, Patrick?
Ich finde, wir brauchen sie unbedingt. Und ich würde zwei Dinge behaupten. Das eine ist, wir brauchen sie im Sinn von, weil wir darin etwas wiedererkennen. Und zwar so im Sinn von, wenn ich von Gerechtigkeit spreche, dann nachher haben wir Geschichten dazu, wir haben aus unserer Tradition, aus unserem Umfeld, haben wir Erklärungen und so weiter und wir verstehen dieses Konzept. Wenn ich aber zum Beispiel von der Lehre mit 2e spreche, etwas, das ja im Zen-Buddhismus wichtig ist, dann ist das etwas, das wir zuerst wie eine neue Sprache lernen müssen.
Weil es in unserem Kontext nicht so vorkommt.
Oder nicht so gemeint ist, wie es vielleicht dort ist. Also ich habe zum Beispiel mal die schöne Umschreibung dieses Buddha, dieser edlen Wahrheit von Buddha, der er sagt, alles Leben ist Leiden, hat jemand in einem Session einmal so umschrieben, alles Leben ist Frustration. Und das ist so im Sinn von, das ist dann natürlich eben mit einer ganzen Geschichte verbunden, im Sinn von, wir projizieren etwas in die Welt, es ist nicht so, wie wir es reinprojiziert haben, dann sind wir frustriert. Und der Weg des Buddhismus wäre dann, diese Projektionen immer mehr abzubauen und einfach mit dem, das jetzt da ist, zu leben. Und dann ist eben das Leiden ist ganz anders ausgefüllt oder ausgemalt. Und mit dieser Geschichte dazu, finde ich, versteht man es. Und darum macht es für mich Sinn, dass wir diese Kategorien in unserer Tradition haben, um ein bisschen besser zu verstehen, was damit gemeint ist.
Ja, ich glaube, wir haben das in der Sendung über Magie etwas angesprochen oder aufgenommen, dieser Wunsch, Dinge zu kategorisieren, Dinge in Schubladen zu stecken, was eben dann mit der Magie und der Nacht und alles schwierig wird, weil dort verschwimmt alles und dass uns das auch überfordert. Und trotzdem finde ich so irgendwie auf der Grundebene könnte man es doch auch einfach sein lassen.
Also ich finde, da gebe ich dir recht, das wäre mein zweiter Punkt. Man kann es und darf es und muss es vielleicht sogar an gewissen Punkten sein lassen. Ich glaube aber, dass wir nicht nur in der Welt leben, in der man es sein lassen kann, sondern dass man wie in gewissen Formen, eben wo es zum Beispiel um Verständigung geht, wieder wie versuchen muss, eine Sprache zu finden.
Ja, das stimmt.
Und was ich sehr schön finde, sind ja diese Texte von Menschen, die irgendetwas so erfahren haben, gerade so in der christlichen Mystik, sind ja diese Texte zum Teil eher Gedichte und eher so Formen von Wort oder Gestotter oder Wort zusammenbasteln. Und das zeigt eigentlich, dass so das Zurückgießen in Worte zum Teil auch unmöglich, respektive nur so ein ja, ein schwacher Versuch ist.
Mhm. Ich finde das wichtig, was du sagst, das Zurückgießen in Worte. Wenn die Begriffe gefüllt sind mit einer direkten Erfahrung,
ja,
von diesem, vom Erleben des Wortes oder des Begriffes, mhm, wofür er steht, mhm, dann ist es ja auch sehr lebendig.
Ja.
Aber wenn wir auf der, ja, so die Ebene von einfach nur, wie soll man dem sagen, wenn es nur irgendwie die Wortebene oder die mentale Ebene ist von diese Kategorie, bla bla bla, so und so, geordnet, okay, gut, abgeschlossen, dann,
ja, mega,
dann lebt es nicht, ja, und dann interessiert es mich nicht. Das andere interessiert mich sehr.
Und es ist spannend, was du sagst. Ich finde, das ist zum Beispiel genau das, wir haben so ein interreligiöses Austauschgrüppchen, und in dem merkt man jedes Mal, wenn es, wir sind da aus eben ganz verschiedenen Traditionen, und jedes Mal, wenn es in eine Dogmatik abdriftet, also wenn dann zum Beispiel jemand mit Sündendefinitionen kommt und das verlinkt mit dem Tod Jesu, bla bla bla, dann ist gleich die Luft und die Energie draußen.
Genau,
und,
ja, genau.
Und das ist eigentlich genau das. Und sobald es dann wieder zurückgeht, und so die Frage ist ja, und wie erlebst du das? Oder hat das in, erzähl es in einer Geschichte, dann wird es sehr lebendig. Und dann ist es auch, ich finde, in Anführungszeichen, wahrer als so dieses Konstrukt, das ja ein Hilfsmittel ist, um mal diese ganze Sache, mhm, zu ordnen, oder?
Ich finde, es braucht die Anführungszeichen gar nicht. Also, ja, es ist wie, das merkst du ja, wenn du sagst, wenn man sich so in diesen Definitionen verliert, dann ist die Luft raus, die Energie ist weg, alle schlafen fast ein. Das ist nicht wahr. Und das andere ist, ja, das spürst du ja auch dann wieder im Körper, wie, ja, es das lebt, ist, ja, es ist wahr.
Absolut.
Okay, und was heißt denn das jetzt für so einen riesigen Begriff wie Karma?
Ich finde, die zwei Fragen, die du gestellt hast, die verbinden sich ja sehr schön immer wieder. Also es ist auch so die Frage von, wieso suchen wir überhaupt in unserer eigenen Tradition? Wir könnten ja auch einfach in eine andere Tradition gehen, etwas picken und, dann und so weiter und so fort. Und ich finde, das ist ja, also das tun wir ja, also das tun wir offensichtlich. Die Frage ist, wieso haben wir dann das Bedürfnis, auch immer wieder bei uns zu schauen? Oder warum habe ich das Bedürfnis? Ich glaube, das eine ist eben das Verstehen. Also ich glaube, weil ich unsere Tradition besser verstehe als alles, was ich jetzt irgendwie erst gelernt habe. Das ist das eine. Und das andere ist schon, ich glaube, diese Traditionen haben auch irgendwie in sich eine Logik, in der diese einzelnen Elemente irgendwie Sinn machen. Und ich glaube, dass Karma so eins zu eins in dieser Form, wie es und du korrigierst mich, ich bin da nicht so bewandert, im Hinduismus gebraucht wird, da gehört ja so eine Logik von Wiedergeburt auch dazu. Also das ist so wie ein Element, das es irgendwie braucht, damit das Ganze dann Sinn macht. Und in einer christlichen Tradition, in der wir so etwas wie Wiedergeburt nicht kennen, respektive nicht als andere Form wiederzukommen, ist dann wie so die Frage, tun wir diesem Karma-Wort auch Unrecht, weil wir dann einfach gewisse Dinge weglassen?
Ich finde es zum Teil fast einfacher, mit anderen Begriffen zu operieren oder andere Begriffe zu gebrauchen, wie eben zum Beispiel Karma, weil die Begriffe in meiner eigenen Tradition, die sind so unglaublich aufgeladen.
Ja.
Weil für mich ist es so klar, Karma, das ist diese Erbsünde.
Ja.
Es ist wie same.
Ja.
Aber wenn ich komme und sage, ja, weißt du, das ist halt die Erbsünde,
ja.
Wer hört mir dann noch zu? Niemand.
Ja.
Dann heißt es ja, die hat komplett den Verstand verloren. Aber Karma ist noch exotisch, man weiß es nicht so genau.
Ja. Ja, es tönt ja auch so ein wenig nach irgendwie
schlimm.
Mango und Sonnenschein. Also es ist ja, der Ashram klingt irgendwie mehr an als das der verstockte katholische Priester oder reformierte Priester.
Ja, also es ist nicht so, dass ich irgendwie das berechnend so machen würde, aber es, ich merke auch in mir selber drin, dass eben diese alten jüdisch-christlichen Begriffe, die sind echt sehr, sehr verhockert mit dieser Tradition, in der ich ja lebe und atme und die zu meinem Erstaunen mich immer noch sehr, wie soll ich sagen, die sehr tief drin sitzen.
Finde ich eine super Beobachtung, weil ich denke immer, es ist eigentlich so schade, dass diese Worte so einem so zusammenziehen lassen, genau. und nicht eine weitermöglichen. Ich denke immer so an das Beispiel, wenn man in einer Gruppe von Menschen an einer Party, als man noch Partys haben durfte, oder in einer Bar, als man noch in Bars gehen durfte, wenn man da das Wort Jesus Christus sagt, dann, genau, der Raum irgendwie erstarrt und es mag niemand mehr sprechen. Und es ist so, und auf die andere Seite denke ich aber, die Geschichte eines Menschen, der irgendwie in dieser Form gelebt hat und der nachher irgendetwas vom Göttlichen aufscheinen ließ und so weiter, das alles ist ja hoch. Und wenn man die gleiche Geschichte mit Guru Shivananda erzählen würde, dann wäre es wie so, oh ja, erzähl mal, ach spannend, warst du noch in Indien?
Ja, voll.
Und das ist schon, was du sagst, mit diesen, dass diese Wörter irgendwie, ja, nicht nur irgendwie abgeschliffen, sondern die zum Teil haben sie wirklich, sie lösen trotz Reaktionen oder Widerstand auf, oder?
Ja. Und ich meine, diese Widerstände, die kann man erklären, wie man will.
Ja.
Aber ich meine, ich weiß nicht, ob wir das jetzt auftun sollen, aber wahrscheinlich schon.
Ja, auftun immer, ist immer gut.
Aber für mich ist ziemlich klar, wir sind nicht nur jetzt hier. Also es gibt da noch andere Leben. Das mit der Reinkarnation, Das ist völlig logisch. Wir waren schon diverse Male, die meisten von uns diverse Male hier, haben schon Diverses erlebt. Unter anderem auch halt das Dasein als, frag mich nicht, Mönch, Nonne, was nicht immer so lustig war. Mhm. Und diese Erinnerungen, wie weit auch immer sie zurückgehen, die tragen wir mit. Und wenn man nicht von Reinkarnation sprechen möchte, wenn man nicht an frühere Leben glauben möchte, das ist alles okay, muss man auch gar nicht. Aber schon nur alleine deine Urgroßeltern, was die erlebt haben mit der Kirche, mit diesen Institutionen, mit der Religion, das war auch nicht immer nur lustig. Mhm. Und das haben wir, das tragen wir mit. Das ist logisch, das tragen wir in unseren Genen.
Und wenn nicht in unseren Genen, dann in einer Kultur, die sich weitergibt,
und
oder?
Also, und das sowieso. Ja. Also eben, ja, man muss gar nicht die verrückte Theorie vielleicht von früheren Leben anwenden. Es ist so klar, dass wir so viel irgendwie im Rücken haben von anderen Menschenleben. Und das wirkt ins Jetzt hinein, ob ich das will oder nicht.
Ja. Und ich glaube, da ist ja auch wieder die Frage von, wie konkret oder wie metaphorisch verstehe ich das. Also eben so, wie du es jetzt erklärt hast, dass es auch eine Metapher dafür ist, dass wir mit Gepäck auf die Welt kommen.
Ja, voll.
Und wie denn das Gepäck genau in unseren Rucksack kommt, ist dann wie so, da kann man verschiedene Formen von Erklärungen finden, ebenso sehr bildlich von, ich war schon mal Elvis und jetzt bin ich Patrick. Das wäre dann so das wäre dann so ähnlich wie wenn man die biblischen Geschichten so wortwörtlich nimmt, oder? Und auf der anderen Seite kann man auch sagen, ja, es gibt Dinge in uns, die einfach älter sind als wir selber und die bestimmen uns oder die wirken in uns nach, ohne dass wir das selbst irgendwie gemacht haben.
Eben, und das ist für die rationalen und naturwissenschaftlichen, was auch immer, Menschen, es ist in der Genetik, in der Epigenetik, das wirkt sich aus auf das Erbgut, das du weitergibst, wie du lebst. Ja. Deine Erfahrungen prägen deine DNA. Es ist wirklich so irgendwie einfach. Und da kann man gut den Rückbezug machen auf Erbsünde, auf Karma.
Also würdest du sagen, eine Erklärung oder eine Umschreibung, so quasi in der jüdisch-christlichen Sprache, wäre eben, es gibt eine Erbsünde, es gibt Dinge, die früher geschehen sind, an denen wir uns jetzt noch die Zähne ausbeißen oder die wir zu kauen haben.
Ja, voll. Und interessant ist, dass für uns eben in unserer Tradition das mit der Erbsünde immer belastet ist mit eben Sünde, Schuld.
Jemand hat etwas Falsches gemacht.
Wir haben uns etwas zu Schulden kommen lassen. Wohingegen in der anderen Tradition, Karma, in den östlichen Traditionen, ist es ein, wie sagt man, ein unschuldiges Missverständnis.
Okay, es ist weniger mit irgendwie Zeigefinger und
kein Zeigefinger.
Schimpfen verbunden.
Genau. Ja. Karma ist halt einfach, geschieht einfach,
Ja.
Und bei uns eben ist es so mit dieser
Du hast etwas falsch gemacht, ja?
Ja, du hast etwas falsch gemacht.
Ja. Mir ist noch eingefallen bei Karma, dass es auch, es gibt ja diesen, im Alten Testament, das haben wir, glaube ich, schon mal besprochen, diesen Tun-Ergehens-Zusammenhang. Und der ist, ja, das ist so wie diese Logik von, ja, wie man in den Wald ruft, so tönt es heraus. Und das höre ich so bei Karma auch noch ein wenig mit. Also, dass meine Handlungen jetzt, die lassen neue Handlungen entstehen oder lassen neue, führen zu neuen Wirkungen.
Ja.
Und dieses Bewusstsein, man kann ja das dann auch irgendwie übertreiben und sagen, dann kann ich alles mit meinen Handlungen bewirken. Das ist dann bei diesem Tun-Ergehens-Zusammenhang, ist das so wie das Maximum, so im Sinn von, oder die Frage taucht dann auf, wieso ist jemand, der sein Leben lang gut gelebt hat, trotzdem unglücklich oder arm oder was auch immer, ja, wieso ist ihm nicht das geschehen, wie er eigentlich immer gelebt hat?
Ja, ja, ja.
Das ist so die Überspitzung, aber ich finde diesen Punkt von, ich tue etwas und das hat Wirkung in der Welt, ist eigentlich eine sehr, ja, eine wichtige Wahrnehmung, oder?
Mhm. Ja, und das stimmt ja auch. Und wenn wir eben dieses Gepäck nicht hätten, dann wäre das auch alles wahrscheinlich etwas irgendwie logischer und direkter, so wie ich tue, geschieht mir oder so. Aber eben, da ist halt all das Gepäck und dann tue ich und das ist dann nicht so klar oder nicht so unbelastet. Und dann kommt es halt ein bisschen wonky in die Welt und dann kommt es ein bisschen wonky zurück.
Ja. Und das wäre dann, das Ziel wäre dann, so quasi ein Handeln ohne Gepäck oder einfach mit Bewusstheit um das Gepäck und dann halt so quasi so gut es geht.
Ich weiß nicht, ob man da von Ziel sprechen kann, weil solange wir wahrscheinlich in diesem Körper sitzen und immer wieder in diesem Körper sitzen.
Ja.
Der kommt einfach mit Gepäck.
Mhm. Es fällt mir gerade ein, bei Meister Eckhart gibt es so dieses Handeln ohne Warum.
Ja.
Und das ist so wie bei ihm so ein Zielpunkt im Sinn von, ich handle nicht mehr irgendwie egoistisch, ich handle nicht mehr mit einem Ziel, sondern ich lasse es durch mich durchhandeln, durch das Göttliche.
Genau.
Und das wäre so eine Art wie entweder ohne Gepäck oder dann einfach das Gepäck ist Teil dieser Handlung, aber es ist nicht mehr so aktiv mein Warum oder meine Ziele oder so, die dann so im Vordergrund stehen.
Ja, genau, weil man kann das mit Gepäck sagen, man könnte auch den Begriff von Eckhart Tolle nehmen, einer dieser neueren spirituellen Lehren, der von Pain Bodies spricht und das Gepäck, das sind die Pain Bodies, die wir herumtragen. Und die Schwierigkeit oder das, was es eben nicht so klar, wie soll ich sagen? Und das mit dem Leiden, das geschieht ja, wenn der Pain Body selber handelt, wenn quasi das Gepäckstück selbst handelt.
Ja.
Und wenn du aber weißt, ah, das ist die Socke im Gepäck, frag mich nicht. Whatever.
Ja.
Die jetzt handelt, dann kannst du vielleicht mit Üben und was auch immer und Einsichten sehen, ah, jetzt will die Socke handeln, aber ich lasse sie nicht handeln.
Also es wäre jetzt, um es zum Beispiel, um es irgendwie an einem Beispiel zu erzählen, ich sitze in einer Sitzung.
Danke vielmals.
Ich sitze.
Socke, whatever.
Ich habe meine Socken vergessen. Jetzt, wo sind sie? Nein, ich sitze in einer Sitzung und jemand sagt, jetzt wurde, ich sage jetzt irgendwie diese und diese Klangschale wurde immer noch nicht bestellt. Es wurde nicht gesagt, wer es nicht gemacht und so. Und ich denke aber, shit, das war sicher ich, die meinen sicher mich. Und reagiere dann so, dass ich sage, ihr seid sowieso alles Trottel und warum habt ihr sie nicht bestellt? Ich mache das sicher nicht.
Aha.
Dann wäre das so quasi die Reaktion direkt aus meiner Wunde, weil ich das Gefühl habe, ich bin immer der alles falsch macht.
Ganz
und
dann
habe ich sicher das vergessen. Und es ist ja nicht so, dass das Ding von, okay, dann schauen wir oder noch einmal durchatmen, sondern dann gleich in den Angriff zu gehen alle anderen sind schuld und so.
Ja, genau.
So diese Dinge, ja.
Und das hilft ja niemandem. Also weder dir, noch allen anderen, noch der Klangschale.
Ja, genau, weil sie wurde ja dann noch immer nicht bestellt und alle anderen denken, ich mache sicher nicht, wenn der mich so anschreit.
Ganz genau.
Und kann es aber auch sein, dass aus dieser Wunde so quasi etwas wird, das sehr viel also ich würde jetzt behaupten, diese Wunden haben auch sehr viel Kraft in sich. Also dass man zum Beispiel, wenn ich jetzt immer der bin, der das Gefühl hat, ich habe sicher falsch gemacht, dass ich aus diesem Gefühl heraus, wenn ich das irgendwie mit dem gelebt habe oder das auch irgendwie liebevoll angeschaut habe oder integriert habe, dass das dann auch eine gewisse Kraft darin liegt. Erfährst du das auch so?
Ja, eh. Ja. Was wäre dann, also um das Beispiel noch weiter zu führen, was wäre dann die Kraft in dem? Also was könntest du daraus
ziehen? Ich weiß es auch nicht, aber also sagen wir jetzt, es wäre eine Person, die immer, also das Gefühl hat, ich mache immer alles falsch. Das eine, was mir einfällt, wäre so ein Mitgefühl für andere Menschen, die auch das Gefühl haben, ich mache immer alles falsch. Und wieso dieses Wissen, hey, ist okay. Auch vielleicht sogar an diesem Punkt anderen das Gefühl zu geben, du bist genau richtig, wie du bist.
Ja, genau.
Es wäre vielleicht auch, ich denke, es wäre eine Frucht könnte auch der Humor sein, im Sinn von das Sehen, dass wir alle auf irgendeiner Ebene immer alles falsch machen. Also dass es irgendwie auch eine Grundwunde von uns ist, dass wir das Gefühl haben, wir machen es falsch oder immer wieder Situationen haben, in denen wir denken, wir sind nicht gut genug oder was
ja,
auch immer.
Genau. Ja, genau. Ja, voll. Und das ist dann eben die Kraft der Wunde, die die anderen Menschen auch den Raum geben kann, ja, so zu sein, wie sie sind.
Ja, vielleicht, ja. Also so eine, auch eine Art.
Es ist okay, es ist ja, egal.
Ja, genau.
Also das heißt dann, okay, alle haben Wunden, viele haben wir gemeinsam. Das wäre Karma, das wäre die Erbsünde.
Ja.
Es ist aber gar nicht so tragisch.
Jetzt ist natürlich die Frage, also das Spannende ist jetzt natürlich, jetzt in der christlichen Tradition haben wir ja wie so die Heilung dieser Wunde ein Stück weit ausgelagert.
Ah, weil dieser Jesus Christus.
Dieser Jesus Christus haben wir ja da noch. Also das wäre ja ein Unterschied.
Aber, also sag mal. Okay, nein.
Eine Lesart dieser Geschichte könnte ja dann sein, wenn wir in diesem Wundenbild bleiben, dass da jemand ist, der selbst diese Wunden hat und diese Person ist nicht nur ein Mensch, sondern ist sogar das Göttliche. Also wir sehen, oder es kann uns irgendwie aufgehen, dass in dieser Geschichte sogar das Göttliche verwundet ist oder dass sogar so das Göttliche, das Umfassende, das Ganze in sich Wunden trägt. Und ich denke, wenn da diese zwei, so quasi das ganz Heile und das Ganzheitliche und das Verwundete zusammenkommen, wäre das für mich so eine Geschichte, die das Ganze wie auf eine höhere Ebene hebt. Es gibt dann wie, also Wunde und Ganzheit ist dann wie nicht mehr getrennt.
Ja.
Und was wäre jetzt eine Lesart dieser Geschichte, dass man sagen könnte, in der christlichen Tradition kann man sehen, dass die Verwundung eigentlich uns mit dem Göttlichen verbindet, respektive, dass die Verwundung und das Göttliche nicht etwas Getrenntes ist, sondern dass das zusammengehört, was die Schlimmheit der Wunde so quasi also kleiner macht, respektive sie einfacher ist, sie irgendwie liebevoll anzunehmen.
Ja.
Das wäre so das in dieser Geschichte.
Aber wie erledigt denn das? Also wenn wir jetzt bei dieser Interpretation bleiben, bei dieser Lesart,
ja.
Wie erledigt denn das unsere Wunden?
Ich würde sagen, weil es uns einen Perspektivenwechsel ermöglicht, weil es wieso ist am Anfang, ui nein, ich habe diese Wunde, shit, ich muss sie entweder verbergen oder ich muss sie irgendwie, ich muss immer wieder aus ihr heraus handeln oder sie ist schlecht, ich muss sie wegdrücken ja. Und dann handelt sie von selbst. Und in dieser Geschichte könnten uns die Augen aufgehen und wie einen neuen Blick auf unsere Wunden ermöglichen. Das wäre für mich so der Gewinn dieser okay. Geschichte.
Also du gehst nicht so weit, dass du sagst, dieser Tod von diesem Jesus Christus hat das ein für alle Mal erledigt. Weil das ist ja auch eine
Das wäre auch eine Möglichkeit. Genau. Also das wäre dann wie so
das ist nicht so die Realität, oder?
Es gibt von Beuys einen Aufsatz, in dem er eben sich über das Gedanken macht. Und er sagt dann, wieso es ist so ein Automatismus, der da in Gang gebracht wurde, also weil das geschehen ist und darum danken wir dann auch Jesus und so weiter, der hat so wieder den Schalter umgedreht und ab jetzt heilen diese Wunden. Aber für mich ist natürlich die Frage, ist das so wie, eben ist das dann so bildlich, dass ab jetzt einfach mit der Zeit oder mit der vergehenden Zeit immer mehr diese Wunden sich schließen, mhm, und wir danken dann dafür? Oder ist es so, dass, weil wir unsere Wunden neu sehen können, beginnen sie zu heilen und dann am Schluss kommt es auf dasselbe heraus? Aber es ist wie so, es ist für mich ein bisschen weniger metaphysisch, wenn ich sagen kann, eine Erzählung oder eine Erfahrung ermöglicht mir, meine eigenen Wunden anders zu sehen. Mhm. Das ist für mich ein bisschen weniger Magie, als wenn ich sage, jemand hat den Schalter umgedreht und jetzt passiert es einfach.
Ja.
Also ich finde die andere Vorstellung sehr schön, ich erlebe es aber nicht ganz so.
Die Welt scheint nicht unbedingt so, ja, das zu spiegeln.
Oder viel, oder? Langsamer, als wir uns das erhoffen, oder?
Das kann schon sein,
also wenn
sein,
die Perspektive,
ja,
die nächsten 40.000 Jahre ist, okay.
Ja, und das, ich meine das mit der Linearität?
Ja.
Ist das ein Wort?
Ja.
Okay.
Also ich weiß, Zeit? Was du meinst. Ja. Das, genau, das ist ja dann auch...
Oder...
Wieso war es dann nicht einfach so in einem Schnips oder...
Ja, ja.
Wie ist es denn, darf ich noch fragen, wenn man, also es war jetzt so quasi aus der Sicht der christlichen Tradition, wenn man jetzt das in der hinduistischen Tradition anschaut, ist es da, also dieses Rad der Wiedergeburt und so weiter und dann das Karma, das man ansammelt, gibt es da einen Teil, eine Möglichkeit, dieses Karma irgendwie abzutragen oder geschieht das auch automatisch irgendwann oder wie ist da so die Geschichte dazu?
Also ich bin ja nicht so gut mit Theorien und Dogmatiken, also ich kann das jetzt nicht alles wasserdicht wiedergeben, aber man kann quasi da aussteigen aus diesem ewigen Rad, mhm, und im Hinduismus ist es dann Moksha, das Aufgehen ins Nichts, und im Buddhismus
wäre es die Erleuchtung oder dann das Nirvana.
Nirvana, ja, genau das. Und der Weg daraus hinaus ist eben genau das, nicht mehr aus der Wunde heraus zu handeln.
Ja.
Das wird dann nicht Wunde genannt, sondern diese Verstrickungen.
Okay, ja.
Diese karmischen Verstrickungen.
Ja. Also das, was uns irgendwie bindet und unfrei macht oder eben.
Genau.
Ja, okay.
Ich glaube, es sind die Kleshas, die das antreiben, ja, und Samskara. Und das ist für mich sehr, sehr nachvollziehbar, dass wenn ich quasi immer aus meinem, sagen wir mal, Suchtimpuls heraus,
ja,
oder,
ja,
ja doch, aus dem heraus handle, dann bin ich obsessiv mit meinem Kaffeekonsum, ja, vielleicht mit anderen Dingen, mhm, auch anderen Substanzen, obsessiv mit materiellem Zeug, habe das Gefühl, ich muss immer mehr haben, mhm, oder auch mit Menschen,
ja,
dann bin ich auch mit Menschen nicht so frei, dann will ich was, mhm, von denen und ich möchte viel von denen und das ist dann für die auch nicht angenehm und das macht immer mehr noch davon.
Ja. Ja.
Also wenn ich quasi immer handle wie eine Süchtige, erledige ich die Sucht nicht.
Ja.
Auch wenn ich dann versuche, die Sucht mit dem gleichen Mechanismus zu behandeln,
ja,
werde ich die Sucht nicht los.
Ja. Also so quasi dann ganz bewusst nur noch fasten oder kein,
nein,
Kaffee.
Das ist dann genau
das
dasselbe.
Ist so quasi die Anhaftung an dieses jetzt gar nicht mehr. So.
Ganz genau, ganz genau.
Und wie ist das? Gibt es dann Dinge, die man dann tun kann, um diese Wunde so quasi zu heilen? Also eben, wenn wir jetzt in dieser christlichen Tradition, ja, diese Jesusgestalt haben, gibt es auch so eine Hilfsfunktion oder ist man sich auf sich allein gestellt?
Das ist eine sehr gute Frage. Das weiß ich nicht.
Wie würdest du es beantworten für dich selber? Also wenn du jetzt, wenn du mit solchen Wunden konfrontiert bist, ist es deine Arbeit, die daran, oder ist es eine Mischung? Oder wie erlebst du das?
Da könnte man jetzt noch andere große Worte reinschmeißen, mhm, wie zum Beispiel Gnade. Und mein Erleben ist schon, dass, wie soll ich sagen, ich muss ein bisschen Bereitschaft, muss,
ja,
ich liefern,
ja,
auf den Tisch legen.
Jawohl.
Die Bereitschaft, mich mit diesen Wunden auseinanderzusetzen, was, wie wir schon oft gesagt haben, gar nicht immer so lustig ist.
Ja.
Gar nicht, ja, immer so beliebt auch.
Auch gar nicht immer so einfach, weil man zum Teil das Gefühl hat, das ist doch keine Wunde.
Ah, oh, ja, logisch, ja, ja, ja. Ja, eben. Also es ist wirklich, so.
Ja, ja.
Es gibt eigentlich keinen, für unseren Kopf, für unsere Egos gibt es eigentlich keinen Grund, das zu machen.
Ja. Ja.
Ja. Und ich muss ein bisschen davon bringen. Ich muss ein bisschen bereit sein, das, ja, mich damit auseinanderzusetzen. Und dann ist es aber schon einfach, vieles geschieht dann einfach mit, ja, aus Gnade.
Ja, ja.
Wenn man das so sagen möchte. Und so verstehe ich auch irgendwie diese Jesus-Geschichte oder dieser Kreuzestod, so dass man muss nichts wegdrücken wollen. Man kann genau voll Mensch sein. Man kann sogar an diesem hohen Kreuz sterben.
Ja.
Und wie du gesagt hast, es schließt das Heilige nicht aus.
Ja.
Es ist beides gleichzeitig.
Ja.
Und das finde ich die unglaubliche Entdeckung immer wieder, so dass es ist gleichzeitig. Ich kann gleichzeitig im größten Schmerz sein und trotzdem wissen, dass ich gehalten bin.
Und ich denke, das ist so, also ich finde das so eine spannende Geisteshaltung, die das ermöglicht. Ich habe in einem Interview vor kurzem mit Bruce Springsteen gehört, dass er gesagt hat, es gehört so zu den Eigenschaften eines reifen Menschen, gleichzeitig zwei Dinge für wahr zu halten, die sich eigentlich widersprechen. Also eben sowohl den Schmerz als auch das Heilige, also beides in sich Raum zu geben und damit weder das eine noch ins andere zu kippen.
Mhm.
Und ich glaube, das ist ja eine so schwierige Haltung, auch politisch gesehen. Also ich denke jetzt so in Amerika, das Land ist im Moment so gespalten und die entweder haben nur die einen recht oder nur die anderen recht. Und die Haltung, beides irgendwie in sich zu vereinen und zu halten, ist irgendwie, oder im Körper zu halten, ist unglaublich schwer. Also ebenso, dass der Impuls zu kippen, ja, ist eigentlich so der Impuls, den wir eigentlich kennen.
Ja, ja. Ja, und das geht nur in eben, wenn du dich in dieses non-duale Erleben zurücklehnst.
Ja.
Sonst, es geht gar nicht. Es geht wirklich nicht. Alles andere ist entweder oder.
Ja.
Ist polar.
Und ist dann logisch oder lässt sich auflösen oder passt irgendwie in ein System. Ja.
Der gute Bruce Springsteen.
Ja, es ist spannend auch, dass er sagt dann, er hat gesagt, ganz bewusst, ich glaube, im Körper zu halten. Also wie es ist auch nicht so ein Geistestraining oder so ein Geist ist ja so ein schwieriges Wort, aber so ein, es ist kein Hirntraining. Ich kann jetzt einfach beides für wahr halten, sondern es ist so wie, das muss irgendwie eben im Körper sein. Und ich habe vor kurzem in einem Buch über Beethoven gelesen, dass er am Anfang, als er seine Musik irgendwie komponiert hat, hat er alles aufgelöst so in dieses ganz Bombastische, in das Friedliche, in die Harmonie. Also es ist immer so, am Schluss war immer alles harmonisch.
Ja.
So die 5. Symphonie ist zwar laut und intensiv, aber sie geht auf. Und am Schluss, nach seiner Taubheit, nach irgendwie unerfüllter Liebe, depressiven Episoden, einfach so all die Stiche, die man da irgendwie bekommen kann, hat es in seiner Musik auf einmal Platz für beides gleichzeitig. Und dann ist es so quasi disharmonisch und harmonisch zur gleichen Zeit oder leicht zeitlich versetzt. Aber es ist nicht so, dass die Disharmonie sich einfach dann auflöst, sondern sie bleibt wie stehen und klingt nach.
Ja. Ja.
Und ich finde, dass er hält das wie in der Musik drin. Und das ist so, also ich finde es sehr eindrücklich so. Ja, es ist eigentlich sehr eine spirituelle Haltung.
Mhm. Was übt denn, hat das Bruce Springsteen auch gesagt, wie übt er denn das oder wie ist er zu diesem Erleben gekommen?
Das weiß ich nicht. Also er hat es mit dem Alter verknüpft, respektive eben mit der Reife des Menschen. Und ich glaube, ich kenne seine Geschichte nicht. Also ich weiß nicht, was er gemacht hat, aber es hat schon so auch nach einer Form von spiritueller Praxis oder auch vielleicht auch nur Selbstbetrachtung oder halt auch dieser musikalische Weg. Vielleicht ist das auch eine Form von irgendwie Raum geben, dass beides Platz hat.
Mhm. Ja, und ich finde das, was du über Beethoven erzählt hast, finde ich, ist ein schöner Ausdruck dafür, dass eben diese karmischen Verstrickungen, das Karma, die Erbsünde, die Wunden, die sind nicht, wenn wir denn in dieses, beides kann gleichzeitig da sein und es ist okay, es ist nicht das eine, das Erstrebenswerte und das andere schlecht, dann sind es ja auch genau diese Dinge, die Tiefe erlauben, oder?
Ja.
Weil seine Musik ist wahrscheinlich einiges spannender, tiefer,
Ja.
Wenn beides da ist.
Genau, genau.
Und ich denke, das ist ja auch für uns und unsere Leben so, dass wenn wir immer nur positiv sind und alles akzeptieren und nicht lächeln und Namaste sagen zu allen,
ja.
Das ist ein bisschen langweilig. Das ist nicht so lebendig.
Ja,
ist nicht
ja.
so wahr, wenn genau, wir wieder genau. zu dem zurückkommen wollen.
Und auch nicht so ganz, oder? So, ja. ja.
Und ja. vielleicht könnten wir da schon auch sagen, es ist nicht unbedingt der einfachste Weg und es ist, man kann das nicht machen und ja.
Ja, ja.
Aufgeben. Aufgeben scheint mir die beste Option zu sein.
Ja, ich habe jetzt noch darüber nachgedacht, dass diese Lebenshaltung, das ist ja, eben es verkompliziert das Leben, also so dieses beides gleichzeitig zu halten und gleichzeitig ist es aber eigentlich die einfachste Form.
Absolut,
also es ist so ja. wie auch dort
froh,
wieder dieses,
sagst,
ja, ja. so wieder dieses Paradoxon, oder? Also es ist wie so, es ist auch da wieder so, dass es beides gleichzeitig ist und sich nicht einfach eben in etwas auflöst. Und das finde ich schon sehr, ich glaube, eine Gefahr der Religionen auch immer wieder so wie eben ins eine oder ins andere aufzulösen. Also
ganz
eben entweder
genau.
ist alles dann Erbsünde und traurig und schlimm und sowieso und Marter und oder es ist einfach nur noch Gloria und Judihui und alles ist gut.
Mhm. Ja. Mhm. ja, und das macht es zu, ich will nicht einfach sagen, eben weil, wie du gesagt hast, das andere ist das Einfachste, wirklich das Einfachste der Welt, auch wenn es nicht immer so scheint.
ja.
Aber so diese, was ist das? Ja, wirklich so das ein für alle Mal erledigt ja. haben wollen, was ja. die Religionen mit sich bringen. Und das ist ja nicht, das ist ja sehr verständlich und da müssen wir auch nicht die Religionen bashen. Aber es geht halt noch weiter.
Ja. Ja, genau, genau. Es gibt so diesen Endpunkt nicht. Und das ist ja, das hat mich am Anfang hat mich das so genervt in diesen, als ich angefangen habe mit Zen, habe ich so gefunden, ja, endlich ein Weg und dann weiß ich, am Schluss bin ich da, wo ich hin will und Punkt. Und dann bin ja, ich dann auch da.
Genau,
und dann, genau, endlich mal ein Häkchen machen. Und oder mit der Zeit dann zu merken, ist eigentlich sehr gut, dass das nicht so ist, sondern dass das wie eine Form von Weiterüben ist und dass auch nicht eben dieser Abschluss, dass das irgendwie etwas bringt, in Anführungszeichen, sondern dass das wie genau der Sinn davon ist, dass es eben keinen Abschluss findet.
Ja, und dass es auch etwas Lustvolles hat.
Genau, genau.
Ich weiß noch, ich habe genau dasselbe erlebt, als ich das erste Mal so diese Kieran-Kurse ja. machte, dachte ich, ich mache das einmal und dann habe ich es erledigt und fertig.
Ja, super, oder?
Ich mache sicher nicht 4-5 Mal, ja. so wie sie das erzählt hat ja. von anderen Schülern. Also, sicher nicht. Ich meine, ich bin ja nicht doof.
Das ist viel zu teuer.
ja, und dann auch einfach, also ich meine, ich lerne das und dann ist gut,
genau.
oder? Und ja. Ja, ich bin jetzt schon vielleicht im 4. Durchlauf. Und ich finde es einfach nur geil.
Ja.
Das ist sehr, ja, was willst du sonst machen?
Ja. Und da auch wieder so ein Paradox. Du bist zwar im 4. Durchlauf und gleichzeitig an einem ganz anderen Punkt, als du ihn das erste Mal gemacht hast,
voll,
oder?
Ja.
Also es ist auch nicht so, dass es nur immer dasselbe ist, sondern
nein,
es ist
voll,
auch
nicht.
Etwas anderes und gleichzeitig ist es wieder dasselbe.
Ganz genau, und,
ja.
genau, genau.
Ja.
Und mit jedem Durchlauf, egal was es ist, gehst du ja ein bisschen tiefer.
Ja.
Entdeckst was Neues.
Ja.
Und da nicht reinzufallen in, ach Gott,
ja.
ich bin überhaupt nie, jetzt ist immer nur gleich Scheissdreck.
Ja. ja.
sondern, ja, eben, dass auch lustvoll und mit Freude anzugehen. Ja, das üben wir.
Mhm.
Haben wir jetzt darüber gesprochen, was etwas christlich macht oder nicht?
ja, auch, glaube ich.
Ja,
ja, und ich bin froh, dass wir jetzt auch nicht einfach so diese einfache Lösung von es steht halt christlich drauf, dann ist es christlich. Aber ich finde, das ist auch so ein Thema. Ich hatte eine Diskussion vor kurzem mit einem Pfarrkollegen und für ihn ist es wie wichtig, dass gewisse Wörter vorkommen und sonst ist es nicht christlich.
Aha.
Also
ah,
so im Sinn von, es müssen diese 5 Wörter müssen vorkommen, sonst ist es keine Predigt, respektive sonst gehört es nicht zur christlichen Tradition. Und ich habe gesagt, nein, ich glaube, es gibt wie so eine eine Hintergrundstruktur oder eine Geschichte dahinter, und die lässt sich auch mit neuen Wörtern erzählen. Mhm. Und dann ist es nicht falsch, wenn gewisse Worte nicht vorkommen, weil ja die Geschichte eine Art dasselbe ist. Also das, was wir zum Beispiel mit diesen Wunden erzählt haben, das könnte man ja auch ganz anders erzählen. Also ja. Das finde ich schon auch wichtig, dass Christentum nicht Christentum wird, indem man es draufschreibt, sondern dass es irgendwie etwas, eine tiefere Erzählung ist, die man auch anders und neu erzählen kann. Das finde ich.
Ganz genau.
Und ich glaube dann, also ich habe dann auch mehr Lust zuzuhören, als wenn ich einfach weiß, okay, jetzt werden eben diese Worte, die du ja auch vorher gesagt hast, Gnade, Sünde, all das, dieses große Zeug, von dem ich dann denke, keine Ahnung, ist einfach riesig.
Ja, das ist wie, du kannst, wenn es nur das Wort ist, dann ist es useless.
Ja, genau, oder? Genau.
Ja, das hat Peter Roth, der gute Naturtonmusiker, ja, gesagt. Er war an einem Workshop und da war alles sehr heilig inszeniert.
Ja.
Er hat überhaupt keine, um Obertöne ging es.
Ja.
Genau.
Ja.
Nichts gehört, dann geht er im Zug aufs WC, macht den Deckel auf
und hört die Töne.
Und ist so, dort steht nicht heilig, es ist dort, am anderen Ort steht heilig, war nichts. Ja, also super. Es ist wie, du kannst
super.
Nicht...
Ja.
Könntest du jetzt als Pfarrer noch etwas über die Unverfügbarkeit?
Des Heiligen, das ist auch immer schön. Ja, aber du hast absolut recht, also es hat wirklich ja mit dem zu tun. Es ist auch so, mir ist vorher so der Gedanke eines Zauberspruchs in den Sinn gekommen, so im Sinn von, eben, wenn ich fünfmal Jesus sage, dann wird es verfügbar und es wird zum Zauberspruch, oder? Und das haben wir in der Magiefolge darüber gesprochen. Wir haben diese Sehnsucht sehr stark, diese Zaubersprüche zu benutzen, oder? Aber es ist vielleicht auch ein bisschen überheblich, wenn wir das Gefühl haben, wir könnten das Göttliche in den Kirchenraum zwingen, einfach indem, dass wir fünfmal Jesus sagen.
Labels und Worte sind nicht alles. Das war Holy Embodied zu der Frage unter anderem, was macht etwas zu etwas Christlichem? In der nächsten Folge werden wir hoffentlich, auch die Planung eines Podcasts ist zum Teil etwas unverfügbar, aber hoffentlich können wir darüber sprechen, was dieser Virus, dieser Coronavirus und unser Immunsystem auch mit verkörperter Spiritualität zu tun haben. Es wird also nicht einfach eine weitere, relativ erwartbare Folge zum Thema Corona sein, sondern ihr könnt gespannt sein auf unseren Ansatz. Bis dahin, bleibe gesund und merci vielmals fürs Losen. RefLab.